Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elina Ibello. Das letzte Stündli ist eine Produktion von Onda Productions. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Er will dazu beitragen, dass wir offen über das Leben reden können, mit allem, was dazugehört. Du findest alle Infos unter onda-productions.ch. In dieser Folge vom letzten Stündli hörst du zwei eindrückliche Expertinnen. Und zwar zum Thema Menschen mit Behinderung und Lebensende. Nachdem wir letzten Monat Zara Sattir gehört haben, die auch darüber geredet hat, wie es ist, sich als Mutter von einem Kind mit Behinderung Gedanken über Sterben, Tod und Trauer zu machen, schauen wir das Thema jetzt noch aus einer anderen Perspektive an. Zu Gast ist Daniela Ritzenthaler. Sie ist Heilpädagogin, Erwachsenenbildnerin und klinische Ethikerin. Sie hat 2017 ihre Dissertation mit einer Studie gemacht mit dem Titel «Lebensendentscheidungen bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung». Sie hat also untersucht, wie Entscheidungen am Lebensende bei Menschen mit Behinderung zustande kommen. Und sie befasst sich auch damit, wie man das möglichst so machen kann, dass es für die Betroffenen wirklich stimmig ist. Sie tut Menschen mit Behinderung und ihre Familie, aber auch Spitäler und Institutionen beraten und begleiten in diesen Fragen. Die zweite Gästin ist Tanja Wulff. Sie leitet das Wohnheim Höchmatt in Schwarzeneck in Bern. Dort leben Menschen mit einer kognitiven Behinderung in jedem Alter. Ursprünglich ist Tanja Pflegefachfrau. Sie hat Daniela kennengelernt, wo sie bei ihr in ihrem Heim eine Bewohnerin hat müssen am Ende vom Leben begleiten und wo schwierige medizinische Entscheidungen haben müssen getroffen werden. Tanja und Daniela erzählen in diesem Gespräch auch eben von diesem Fall. Dass sich beide so intensiv mit diesen Themen befassen, das ist kein Zufall. Tanja, ihre Schwester, war das Leben lang krank und man hat gewusst, dass sie nicht alt wird. Mit 21 ist sie gestorben. Da war Tanja 16. Daniela hatte eine nähe Tante mit einer körperlichen Behinderung und die war nicht die einzige Person mit einer Behinderung in der Familie von Daniela. Wo Daniela dann später irgendwann in einem Praktikum in einer Institution für Menschen mit Behinderung gemerkt hat, wie schwierig das es für die Bewohner ist, wirklich selbstbestimmt zu leben, hat sie entschieden, statt Medizin studiere ich Ethik. All diese Fragen rund ums Lebensende bei Menschen mit Behinderung, die beschäftigen mich schon lange. Schon seit über einem Jahr bin ich wegen dieser Folge da mit Daniela Ritzenthaler im Kontakt und weil ich mich eben schon vor vielen Jahren mal mit dem Thema befasst habe und einfach den Eindruck nicht losgeworden bin, dass mir das immer noch die gleichen Fragen brennen wie damals, haben wir gefunden, wir wollen unbedingt auch noch ein Beispiel aus der Praxis zeigen, das da eben doch auch schon weiter ist. Darum ist es auch eben zu diesem Gespräch zu dritt gekommen, was mich sehr freut. Dass heute die meisten Menschen am Lebensende medizinische Entscheidungen treffen müssen, die oft folgerreich sind natürlich, das wissen wir inzwischen. Das hörst du übrigens auch noch in der Folge Nummer 2 mit der Monika Obrist oder in der Folge Nummer 6 mit dem Roland Kunz. Um diese Entscheidungen zu treffen, brauchen wir Informationen, Gespräche, viel Gespräch, Zeit und auch die sogenannte Urteilsfähigkeit. Und wenn diese Urteilsfähigkeit eben nicht gegeben ist, dann müssen Angehörige und Vertretungsberechtigte den mutmaßlichen Willen der betroffenen Person eruieren. Wie geht das? Um das geht es unter anderem in dieser Folge. Und noch um einen Haufen andere Sachen. Aber dazu hat mich die Geschichte, die Tanja ganz am Schluss von diesem Gespräch erzählt, besonders umtrieben. Sie hat mich erschüttert. Und Tanja, ihre Reaktion darauf und ihren Umgang damit, wie sie eingestanden ist für den betreffenden Mensch, das hat mich dann wiederum mit der Welt wieder ein bisschen versöhnt. Aber es zeigt sehr, sehr klar, Leute, wir müssen reden. Ja, hoi Tanja, hoi Daniela. Danke vielmals, dass wir da heute bei dir sein, Daniela, bei dir daheim am Küchentisch und über Sterben reden und über das Lebensende bei Menschen mit Beeinträchtigung, Menschen mit Behinderung. Meine erste Frage würde ich gerne an dich wenden, Tanja. Wie alt ist der jüngste und wie alt ist der älteste Mensch im Moment in der Höchmatt? Ungefähr.
Ja, das ist eine gute Frage.
Das ist eine gemeine Frage.
Ja, definitiv nein. Die Jüngsten sind so 18, wenn sie auf die Höchmatt kommen. Und die älteste Person, die bei uns ist, schon war, ist um die 80, knapp 80.
Und wann hat es zuletzt einen Todesfall gegeben bei euch?
Das war vor 2-3 Jahren, glaube ich, genau.
Mhm. Hat dann die Person können bei euch in der Institution sterben?
Nein, leider nicht. Das ist auch ganz überraschend gekommen, daheim und dann zu einem kurzen Spitaleintritt geführt und dann ist die Person dort gestorben.
Mhm. Also das heisst, es war nicht absehbar gewesen, dass
Nein.
sie wird sterben?
Nein.
Und wie verläuft das, wenn, also ich nehme an, die Person hat sehr lange bei euch gewohnt.
Ja, das ist richtig.
Und so ein Spitaleintritt stelle ich mir dann sehr stressig vor.
Mhm.
Wie ist das
gewesen? Es ist wirklich ein bisschen speziell gewesen und auch ein bisschen halt, weil sie daheim war bei ihren Angehörigen und wir in den Ferien haben wir das ganz kurz einfach mitbekommen, dass die Person dort verstorben ist. Es ist wirklich ganz, ganz schnell gegangen.
Mhm. Okay.
Ja. Ja, aber es ist natürlich nicht immer so. Also wir haben ja schon Bewohner gehabt, die noch kurz im Spital waren und sonst bis zum Tod fast bei uns.
Ja, okay. Also das heisst, nach einem Spitalaufenthalt wieder zurückgekommen sind zu euch und dann dort können sterben?
Nein, das auch nicht. Also eben, es ist sehr individuell. Der letzte Todesfall von einem Bewohner, der über 40 Jahre auf der Höchmatt war, der war sehr lang sterbend. Und er war nachher in so einer Situation, wir hatten noch kein Palliativ-Care, dass er so eine tiefe Sättigung hatte und gleichzeitig wahrscheinlich eine schwere Lungenentzündung, sodass man nachher mit dem Arzt hat entschieden, dass man nochmal mit Antibiotika probiert.
Mhm.
Das hat dann aber nicht geklappt und er ist dann ein paar Tage später im Spital gestorben.
Mhm. Okay. Mhm. Also ganz selbstverständlich ist es ja nicht, dass Menschen können bleiben, bis sie sterben in einer Institution wie der Höchmatt. Also zumindest scheint es nicht so selten so, dass die Institutionen gar nicht vorgesehen, dass Leute bei ihnen sterben. Und eben, dann gibt es dann oft nochmal so Moment, wo man dann nochmal raus muss, um einfach die medizinische Versorgung gewährleisten. Ist das nicht ein bisschen problematisch, Daniela, wenn jemand mit einer kognitiven Beeinträchtigung, wo mega lang ja, in einer Institution ein Zuhause hat, dann unter so Umständen muss noch husch quasi den Wohnort wechseln?
Ja, also wir wissen ja aus Studien so grob, dass etwa ein Drittel der Sozialinstitutionen sagen, dass es für sie ganz wichtig ist, dass die Menschen bei ihnen sein können. Ein Drittel sagt, es kommt ein bisschen auf einen Pflegebedarf drauf an, den die Menschen haben. Und viele Menschen, die älter werden mit einer Beeinträchtigung, haben mit der Zeit einen höheren Pflegebedarf oder einen anderen Bedarf, als sie vorher hatten, wo sie körperlich noch gesund waren oder fit waren. Und das ist wie bei der Gesamtbevölkerung auch. Wenn man älter und gebrechlicher wird, braucht man im Alltag häufig mehr Unterstützung. Und ein Drittel der Sozialinstitutionen haben in dieser Studie sogar gesagt, dass sie nicht ausgerüstet sind, für Menschen mit einem höheren Pflegebedarf wie zu betreuen. Und was natürlich schon ein wichtiger Aspekt für die Lebensqualität ist, dass Menschen so lange dort leben können, wo sie sich gewöhnt sind und wo sie auch das Zuhause haben, wo sie sich wohlfühlen. Und von dem her ist sicher, wie du jetzt gesagt hast, eine Hospitalisierung im Notfall sicher nicht ein gutes Erlebnis. Also wir müssen es wäre super, wenn man könnte vorausplanen oder wenn man könnte schauen, dass die Menschen so lange dort sein können, wo sie sich wohlfühlen. Und dann denke ich, ist so eine kleine Frage von der Persönlichkeit. Es gibt ja Menschen ohne Beeinträchtigung, die sagen, mir ist es eigentlich noch wohl im Spital, wo ich mich dort sicher fühle. Und denke, dass wenn man die Menschen mal fragen kann, wäre es gut, so zu fragen, was sie sich denn wünschen und wie sie sich die letzte Lebenszeit vorstellen. Und viele, nehme ich an, würden sagen, sie möchten so lange wie möglich in der Institution bleiben. Und deshalb wäre es so schön, wenn man das ihnen, so weit es geht, auch ermöglichen könnte.
Also und jetzt reden wir da immer ein bisschen im Konjunktiv. Ist denn das auch in der Praxis möglich?
Ja, ich denke, wir könnten natürlich mit so neuen Konzepten, die es auch gibt, mit gesundheitlicher Vorausplanung, könnte man wirklich versuchen, mit den Menschen, die man kann, ein Gespräch führen über die Themen, versuchen, sie zu fragen und mit ihnen zu schauen, was ist denn dir wichtig, wenn du mal krank wirst, was ist dir wichtig, wenn es um das Sterben geht. Und viele Menschen haben ja auch schon Erfahrungen gemacht im Spital und kann man so fragen, wie hast du das erlebt und möchtest du wieder ins Spital, wenn es schlechter geht oder was zählt denn für dich? Und es sind natürlich die Gespräche sind nicht mit allen Menschen gleich gut möglich. Es hängt natürlich von der kognitiven Situation ab und auch, was es für Ängste auslöst bei ihnen. Man kann nicht mit allen gleich gut reden, aber ich denke, man sollte versuchen, mit ihnen zu reden, soweit dass das geht. Und eben die andere Möglichkeit wäre dann mit den Nachbezugspersonen, das können die Bezugspersonen vor Institutionen sein oder eben die Nachangehörigen, die die Menschen gut kennen, mit ihnen zu reden und zusammen versuchen herauszufinden, was ich am besten den Wunsch von diesem Menschen entsprechen würde, ob der Mensch am liebsten im Spital ist, weil er sich sicherer fühlt oder eben im Gegenteil lieber in der Institution würde bleiben, wo er sich eben auch wohl fühlt und halt sein Zuhause ist. Und dort kann man, denke ich, ganz viel herausfinden, wenn man sich gemeinsam heransetzt und wirklich anfängt zu reden miteinander.
Machen ihr das,
Tanja? Ja, das machen wir. Das ist für uns ein wichtiger Punkt. Wir haben, oder ich muss von mir reden, dass ich mit Ihnen seit Jahren Bewohnerkonferenzen habe, wo wir das Thema Tod und Sterben zusammen besprechen. Und da haben wir auch sehr schöne Erfahrungen, wo sie doch auch sehr schön und direkt können kommunizieren, was ihnen wichtig ist.
Also das heisst, es ist wie so in der Gruppe?
Ja. Mhm. Und da wir uns alle in dieser Gruppe auch sehr lange kennen, haben wir dort so ein offenes Verhältnis, wo die Bewohner auch können, glaube ich, sagen, wie sie sich fühlen.
Mhm. Ah, das ist schön. Und dann tun die das aber versuchen fest, also wenn es jetzt zum Teil auch konkretere Aussagen gibt, zum Beispiel, wenn ihr von jemandem gehört, hey, ich habe es so schlimm gefunden, das letzte Mal im Spital, und vielleicht sogar noch benennen, was so schlimm war, dann wird das irgendwie festhalten?
Ja, also nein, es hat so verschiedene Aspekte in diesen Konferenzen. Einerseits ist es ein Ritual, das wir miteinander machen, wo wir uns erinnern an die Menschen, die sie verloren haben. Das ist so etwas, wo sie nachher Beispiel erzählen können. Andererseits hat es so mit Aufklärung zu tun, dass wir miteinander schauen, ja, was macht dem Angst, was weiss ich wissen über das Thema Sterben und Tod, was ist nachher, was ist vorher. Und für sie, also das ist ja auch sehr subjektiv, das Thema Sterben. Und auch bei Behinderten ist es extrem subjektiv. Mhm. Und für sie ist das, die ich kenne, ist das nicht das Thema, wo ihnen Angst macht. Mhm. Aber es ist nur meine persönliche Erfahrung von diesen vielleicht 100 Menschen mit einer Beeinträchtigung, die ich durfte kennenlernen. Ja.
Jetzt haben wir sehr viele verschiedene Themen, die ich denke, sind wichtig in diesem Zusammenhang. Einerseits hast du jetzt schon so ein bisschen angetönt, also ein bisschen das Konzept von Sterben und Tod, dass man wie eigentlich ja schon mal müsste können anknüpfen dort. Was versteht jemand darunter? Wie bewusst ist jemandem, dass Sterben irreversibel ist? Das ist ja eine wichtige Information, die vermutlich Lebensendentscheidungen beeinflusst. Also, oder ziemlich sicher. Ist das so ein bisschen etwas, wo du kannst sagen, ja, die meisten haben so ein bisschen eine ähnliche Vorstellung? Oder muss man das noch herausfinden?
Aber es ist sehr individuell und ich kann einfach von meinen Erfahrungen reden, die ich mit ihnen gemacht habe, dass Menschen mit Beeinträchtigung sehr in der Gegenwart leben. Für sie ist die Zukunft und die Vergangenheit nicht so relevant. Und darum sind sie im Leben, im Hier und Jetzt. Und mir hat mal ein Bewohner gesagt, an so einer Sitzung, weisst, wenn ich gehe, dann gehe ich dann. Und hat wirklich so gelacht und sich gefreut. Und 2 Jahre später ist er wirklich so gegangen. Er ist einfach nicht gestorben, ganz plötzlich. Mhm. Und sie haben nicht so eine einen Realitätsbezug, vielleicht wie wir das haben, dass wir uns überlegen, wie das ist, wenn wir unsere Kinder zurücklassen oder unsere Familie. Sie haben vielleicht auch ein bisschen weniger die Verhaftungen, die wir haben in unserem Umfeld, oder?
Mhm.
Und vielleicht hilft ihnen auch, das manchmal nicht verstehen. Ich habe ja als positiv erlebt.
Okay, ja.
Für mich sind Menschen mit einer Beeinträchtigung immer ein Vorbild in diesem Bereich.
Mhm. Ich finde, es klingt eigentlich schön, oder? Weil eben das vielleicht einem auch nicht so hindert daran, an einem Prozess irgendwo auch seinen Lauf zu lassen. Und gleichzeitig, Daniela, ist es ja so, dass man eben wirklich sehr oft am Ende des Lebens muss medizinische Entscheidungen treffen. Das betrifft ja alle Menschen. Und oft, wenn jemand eine Behinderung hat, sind medizinische Komplikationen noch komplexer als bei anderen. Und dann braucht es wie Entscheidungen. Und dann ist ja das irgendwie auch noch schwierig, oder? Wenn man wie nicht weiss, ja, was muss man jetzt entscheiden? Also als erstes geht es ja mal darum, okay, ist jetzt der Mensch urteilsfähig oder nicht? Ist
genau.
Das überhaupt einmal eine Frage in diesem Zusammenhang?
Mhm. Genau. Also ich habe jetzt nochmal von dem Projekt erzählen, das ich gemacht habe in der Schweiz für Lebensentschädigungen bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Und das ist natürlich eine kleine Zahl. Also es ist nicht repräsentativ. Es war eine qualitative Studie gewesen. Und bei den Geschichten von den Menschen, die ich untersucht habe, ist eigentlich niemand in dem Moment urteilsfähig gewesen, für eine Entscheidung zu fällen für sich selber. Aber das ist weniger an der Beeinträchtigung gelegen, sondern mehr an der Begleiterkrankung, die sie in dem Moment hatten, gegen das Lebensende. Und das können ganz schwere Infektionen gewesen sein, die gemacht haben, dass sie nicht gleich fit waren, geistig. Oder es kann sein, dass sie sogar bewusstlos waren, einzelne. Und andere haben mit dem Down-Syndrom zusammen eine dementielle Entwicklung gehabt. Und die Demenz ist dann schon so weit fortgeschritten gewesen, dass sie sich auch nicht mehr können äußern zu diesen Themen. Also es sind wirklich nicht an sich die Beeinträchtigungen gewesen, sondern die Begleiterkrankungen, die gemacht haben, dass sie urteilsunfähig waren. Und in der Schweiz ist es ja so, dass wenn jemand nicht mehr selber entscheiden kann, dass eben die informierte Zustimmung nicht kann geben in eine Therapie, dass es die vertretungsberechtigten Personen die Zustimmung geben. Und bei den Menschen mit Beeinträchtigung, die jetzt in meiner Studie waren, sind das meistens nachher Angehörige gewesen, die das Vertretungsrecht haben. Es hat auch Einzelne gehabt, die Berufsbeistände hatten, die entschieden haben, aber bei den meisten waren es wirklich die Nachangehörigen gewesen. Und das war dann schon eine der Schwierigkeiten eigentlich gewesen bei diesen Entscheidungen, dass sich die Angehörigen sehr schwer da haben, die Entscheidungen zu fällen. Aber einerseits, weil sie keine schriftliche Patientenverfügung hatten, wo die Menschen sich nie können schriftlich äußern konnten, dass das nicht ganz einfach war. Und nachher auch, eigentlich das Schwierigste war wirklich gewesen, so das Gefühl, habe ich mit dieser Entscheidung den Tod herbeigeführt oder einfach gemacht, dass meine Schwester oder mein Kind früher stirbt. Und dass das zu sehr vielen Fragen geführt hat bei ihnen. Also zum Teil war es ein Schuldgefühl gewesen, aber zum Teil war es einfach auch eine Verunsicherung gewesen. Habe ich das Richtige gemacht? Und wäre sie jetzt noch da heute, wenn ich nicht so entschieden hätte? Mhm. Und das ist wirklich etwas, was mich auch ein bisschen erstaunt hat, weil alle Fachpersonen eigentlich gesagt haben, wir sind da gewesen für die Angehörigen. Wir haben das mit ihnen zusammen entschieden. Wir haben ja alles, was die Angehörigen entschieden haben, mitgedreht. Und wir finden, sie haben es richtig und gut gemacht. Und trotzdem ist die Unsicherheit so stark gewesen. Und das ist eigentlich etwas, was mich auch sehr berührt hat. Von den Resultaten, die ich nicht unbedingt so erwartet habe.
Also, die Vermutung liegt nahe, dass es, also wir müssen vielleicht ein bisschen unterscheiden, oder solche Situationen gibt es ja auch, eben wie du vorher gesagt hast, bei Menschen ohne Beeinträchtigung, ohne Behinderung, dass man in dem Moment eben nicht urteilsfähig ist, zum Beispiel auf einer Intensivstation, und dann andere für einen entscheiden. Der Unterschied ist einfach, hat man vorher schon können mal darüber reden oder nicht, und wie einfach ist es, den mutmasslichen Willen zu eruieren. Und ich vermute, dass in dem Fall, wenn das dein Ergebnis ist, dass Angehörige, die zurückbleiben von Menschen mit einer Beeinträchtigung, die noch ein bisschen unsicherer sind, ob sie es geschafft haben, den mutmasslichen Willen wirklich zu ermitteln oder nicht, als Angehörige von Menschen ohne Beeinträchtigung.
Ja, ich glaube, das ist ein Teil, dass der mutmasslich Wille tatsächlich weniger klar war. Und ich glaube, es liegt auch der Art und Weise der Beziehung. Also viele Angehörige haben mir gesagt, wir haben schon das ganze Leben lang, seit ein Mensch auf der Welt ist, sind wir da gewesen für sie. Wir haben ja viel für unsere Tochter zum Beispiel müssen kämpfen, dass sie das hat bekommen, was sie gebraucht hat. Und irgendwo ist es, glaube ich, eine andere Qualität von Entscheidung. Oder die Angehörigen haben eigentlich immer geschaut, dass es ihnen gut geht und sich für sie eingesetzt. Und plötzlich kommt eine Entscheidung, die das Leben verkürzt. Potenziell oder sogar real. Und das ist, glaube ich, eine andere Entscheidung, die ganz etwas anderes auslöst. Mhm. Und wir wissen aber auch, dass bei Menschen, die keine Beeinträchtigung haben, wo man an ihrer Stelle muss Entscheidungen treffen muss, gibt es auch Studien, dass das auch für Angehörige, die sich gegen lebenserhaltende Therapie entschieden haben, dass das auch schwierig war. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen weniger schwierig ist, eben wie du gesagt hast, wenn man weiss, was die Menschen hätten wollen oder vielleicht jemand mal gesagt hat, ja, wenn ich einen ganz schweren Hirnschlag habe und nachher die Angehörigen nicht mehr kenne oder wenn ich eine Magensonde brauche, das möchte ich dann gar nie. In so Fällen ist es natürlich einfacher, weil man sich auf etwas beziehen kann. Mhm. Und das macht sicher etwas aus. Und ich glaube, was jetzt in meiner Studie wahrscheinlich auch noch der Fall war, ist, dass die Menschen tendenziell jünger waren, wo man Entscheidungen fällen musste. Und gerade bei diesen Situationen, die sonst auf der Intensivstation oder bei Menschen, die schwer krank sind, wenn man stellvertretend muss entscheiden muss, wenn die in einem höheren Alter sind, ist viel mehr Tendenz, also haben Menschen viel mehr Tendenz, auch für sich selber zu sagen, ja, mein Vater war jetzt 85 und ja, dann haben wir halt die Entscheidung müssen fällen, aber er hat ja ein gutes Leben gehabt. Und ich glaube, das ist einfacher, als wenn jemand eine komplexe Behinderung hat und mit 40 in so einer Situation ist, ja, dass er am Lebensende, er oder sie am Lebensende ist. Das ist, glaube ich, die Entscheidung wie nochmal schwieriger, weil wir so ein bisschen wie von einer Biografie ausgehen, wo eine gewisse Anzahl Lebensjahre und Erlebnisse wie umfasst, wo nachher so ein stimmiges Leben geben.
Ja, genau. Ja. Habt ihr auch schon, Tanja, so Situationen gehabt mit Bewohnenden, dass sie in so einer komplexen Situation gelandet sind und die gemerkt haben, irgendwie jetzt müssen wir eigentlich etwas entscheiden.
Mhm.
Wie machen wir jetzt das?
Es ist tatsächlich schon häufig vorgekommen, aber es ist in diesen Fällen gut gekommen.
Mhm.
Halt, sie haben noch weiter gelebt. Aber ich kenne die Situationen sehr gut und es ist ja erst am Aufbrechen, dass man versucht, vielleicht auch mit dem mutmasslichen Willen eine andere Lösung zu finden, auch interdisziplinär besser zusammenarbeiten mit Ärzten oder mit Angehörigen. Mhm. Das ist noch nicht so standardisiert, glaube
ich. Mhm. Ihr habt ja auch, ihr beide, schon mal zusammengearbeitet in so einem Fall, wo es darum gegangen ist. Vielleicht gerade noch an dem Punkt, Daniela, du hast vorhin den Begriff informierte Zustimmung erwähnt. Vielleicht ist es gerade jetzt noch wichtig, das zu erklären. Und nachher könntet ihr vielleicht erzählen von dem Beispiel, wie ihr vorgegangen seid, um einen mutmasslichen Willen zu eruieren. Was ist informierte Zustimmung?
Also die Idee von informierter Zustimmung ist eigentlich, dass jede medizinische Behandlung, die eine Person braucht, bedingt, dass der Patient oder die Patientin selber einwilligt, dass sie bereit ist, die Behandlung über sich zu ergehen. In dem Sinne, das ist im Gesetz so festgeschrieben und Patientinnen und Patienten können jede Therapie ablehnen. Also das heisst, eine Therapie an sich ist eigentlich eine Körperverletzung. Und die Körperverletzung wird nicht in dem Sinne aufgehoben, aber durch die informierte Zustimmung ist es rechtlich zugelassen, dass man die Therapie darf machen.
Also es braucht eine explizite Zustimmung,
genau.
Aber die Voraussetzung ist, dass ich umfassend informiert worden bin.
Genau.
Für alle möglichen Szenarien.
Genau.
Ja. Und ist es aber grundsätzlich schon auch möglich, dass jemand mit einer kognitiven Beeinträchtigung selber die informierte Zustimmung gibt? Also, weil wir reden jetzt schon direkt immer von diesen Stellvertreterentscheiden. Wir haben wieder einen Schritt ein bisschen ausgeladen.
Genau. Ja. Also das Kriterium ist eigentlich immer die Urteilsfähigkeit. Oder? Und die ist auch im Gesetz festgehalten in der Schweiz. Und in der Schweiz geht man davon aus, dass alle Menschen ab einem gewissen Alter urteilsfähig sein und für sich selber entscheiden können. Und das beinhaltet eigentlich vor allem die Fähigkeit, vernunftgemäss zu handeln. Und das bedeutet jetzt in Bezug auf die Medizin, dass ein Mensch Diagnose versteht, dass er versteht, welche Therapieoptionen gibt's und was sind so die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Therapieoptionen. Und wenn das jemand versteht und nachher, also es gibt wie die Komponenten vom Verstehen, nachher muss man auch einen Willen bilden. Also man muss können, das irgendwie in sein eigenes Leben integrieren. Also können sagen, eben, wenn ich jetzt eine Krankheit anhabe und ich habe Therapie 1 und 2, muss ich wie können verstehen, okay, wenn ich Therapie 1 und 2 mache, passiert das und das mit meinem Körper. Und dann muss ich können sagen, okay, mir ist zum Beispiel jetzt wichtig, lang weiterzuleben. Oder wie, wenn ich Einschränkungen habe und dann nehme ich vielleicht Therapieoption 1 und nehme dafür die Nebenwirkungen von einem Medikament in Kauf. Und das muss ich wie können verstehen und nachher einen Willen bilden und dann auch können kommunizieren. Und eben, es gibt auch viele Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, die eine leichte oder mittlere Beeinträchtigung haben und die durchaus das verstehen können und nachher ihren Willen äußern können. Und dann sind sie urteilsfähig und dann dürfen sie entscheiden.
Und die müssen auch nicht befürchten, dass ihnen quasi die Urteilsfähigkeit abgesprochen wird.
Ich hoffe es nicht. Okay. Also grundsätzlich ist die Urteilsfähigkeit wirklich an diesen Fähigkeiten. Wird die an diesen Fähigkeiten gemessen, die wir jetzt diskutiert haben. Und der Arzt sollte eben davon ausgehen, dass man die Fähigkeiten hat. Und erst wenn klare Zweifel bestehen, dass jemand die nicht hat, kann man, aber es gibt auch so Instrumente, wo man die Urteilsfähigkeit messen kann.
Und das würde der Arzt selber machen?
Genau, so technisch, wenn sie Zweifel haben in der Urteilsfähigkeit, sollten sie die evaluieren. Mhm. Und eben für das gibt es auch Richtlinien. In der Schweiz ist es die Schweizerische Akademie von der medizinischen Wissenschaften, wo medizinethische Richtlinien rausgegeben zu diesem Thema. Und eben der hat so ein Evaluationsinstrument dazu, das man auch brauchen kann.
Okay. Mhm. Mhm. Und eben, wenn jetzt aber so ist, dass jemand nicht urteilsfähig ist in dem Sinn, sondern eigentlich jemand anders muss entscheiden für die Person, dann würde man den mutmaßlich Willen versuchen herauszufinden. Und das habt ihr auch schon mal gemacht bei einer Bewohnerin von dir, gell, Tanja? Von der Höchmatt. Wie ist das gegangen?
Also ich habe es sehr positiv erlebt, dass Daniela zu uns gekommen ist und die Möglichkeit hat gegeben, dass man das miteinander macht. Und sie hat ja noch die Angehörigen auch noch einzuinterviewt. Und sie hat dann ein stimmungsschönes Bild gegeben. So. Und das ist ja jetzt erst der Anfang und das wünschte ich mir natürlich für die anderen auch.
Mhm. Könnt ihr uns da ein bisschen mitnehmen? Wie läuft so etwas ab? Also du bist dann zu der Höchmatt gegangen, Daniela, mit einem Instrument für Advanced Care Planning. Und wie, was haben wir dann gemacht?
Genau, also es ist eigentlich ein Gesprächsleitfaden, wo wir zuerst versuchen, jetzt in dem Fall mit den Angehörigen zu schauen, was ist das für eine Person, wie gerne lebt sie, was zählt auch für sie im Leben. Also das ist so das, was sie ihre Lebensqualität gibt, was ihre Freude macht. Und dann habe ich zuerst mit den Angehörigen ein Gespräch geführt, das ist etwa anderthalb Stunden gegangen. Ich habe dann das dokumentiert, also die Frage, die ich ihnen gestellt habe, habe ich dann eine Zusammenfassung gemacht zu dem, was wirklich wichtig ist für den Menschen. Nachher bin ich in die Höchmatt und habe mit der Tanja reden und ihr die gleichen Fragen gestellt. Und dann haben wir das wie zusammen in ein Dokument dokumentiert und haben dann gesehen, schöner, es hat mich sehr schön gedacht, dass es sehr gut übereingestimmt hat. Also das Bild, das Tanja von diesem Menschen hatte, war sehr ähnlich gewesen wie das Bild, das die nachher Angehörigen hatten. Und dann haben wir eigentlich wie die Zusammenfassung gehabt von dem, was wichtig ist für diesen Menschen. Und dann haben wir im zweiten Schritt haben wir daraus versucht, das Therapieziel für einen Notfall abzuleiten. Was auch ein bisschen darum ging, ist, wie reagieren, wenn die Person jetzt einen akuten Notfall hat. Also was würde man noch machen, lebensverlängernd, und gibt es Einschränkungen? Und auch dort hat sich eigentlich gezeigt, dass es aus dem, wo all die Bezugspersonen gefunden haben, was wichtig ist für sie, und aus dem, wo auch medizinisch, also dort, wo sie medizinisch steht, dass es eigentlich auch dort wie einen Konsens hat gegeben, wie vorgehen. Und das ist eigentlich das Ideal. Oder die Idee ist, dass man wie versucht, den mutmaßlichen Willen zu eruieren und nachher wie für einen Notfall eine Handlungsanleitung Anführungsstriche hat, dass man nachher weiss, was man machen würde. Oder bei Menschen mit einer Beeinträchtigung, die ich in sozialen Institutionen lebe, ist eigentlich der Notfall so ein bisschen das Heikelste, weil man dann manchmal die Nachangehörigen halt nicht erreicht. Und das ist es super, wenn man das dokumentiert hat. Und wenn man eine andere Entscheidung müsste fällen, hat man eben auch die Zusammenfassung von dem, was wichtig ist. Und ja, dann kann man das dann vornehmen und nachher in aller Ruhe mit den Angehörigen, die das Vertretungsrecht haben, zusammensitzen und schauen, ja, mit dem behandelnden Arzt, wenn es im Spital ist, oder mit dem Hausarzt, wenn es daheim ist, schauen, ja, was ist jetzt das, was wirklich wichtig ist und wie gehen wir jetzt am besten vor.
Dann haben wir wie eine ausführliche Patientenverfügung.
Genau, also man darf dem eben nicht Patientenverfügung sagen, weil der Mensch nicht urteilsfähig ist.
Ja.
Von dem her ist es eigentlich wie, also man kann das Vertreterdokumentation nennen. Wo Patientenverfügung ist eigentlich ein rechtliches Instrument, das man nur darf machen, wenn man selber eben urteilsfähig ist. Darum muss man es ein bisschen anders nennen. Aber vom Prozess her hast du recht, es ist eigentlich das Gleiche wie, also es ist sehr ein ähnlicher Prozess, wie wenn man einen Advanced-Care-Planning-Prozess macht mit jemandem, der urteilsfähig ist, wo die Person nachher selber die Entscheidungen fällt, die Therapieziele fällt, aus einer unterschreibt.
Ja. Ja.
Und bei diesem Dokument sind es echt die Nachangehörigen plus die Institutionsleiterin, die unterschreibt. Und was im Idealfall auch noch der Hausarzt, das wäre super, wenn der auch involviert ist.
Kennt, im besten Fall.
Genau, das wäre natürlich super. Mhm. Weil manchmal gibt es halt auch noch Aspekte, die medizinisch noch wichtig sind. Und wenn man dort Ärzte auch mehr einbeziehen kann, wäre es ideal.
Mhm.
Wir sind noch nicht ganz dort, dass das so interprofessionell immer ganz einfach ist, aber wenn im Idealfall, wäre das super.
Ja, ja. Und wie war denn das für euch gewesen, nachher, um das zu haben, um das Dokument zu haben und wir wissen, okay, jetzt haben wir eigentlich viele Eventualitäten abgedeckt. Wir haben uns die grösstmögliche Mühe gegeben, um den mutmasslichen Willen festzuhalten.
Also es hat eine gewisse Beruhigung. Es gibt Sicherheit für die betroffene Person vor allem, aber auch für uns in Pflege und Betreuung. Und eben, wie gesagt, ich wünschte mir das für die anderen unbedingt auch.
Und wie ist denn die betroffene Person selber einbezogen worden?
Ich glaube, du hast mit ihr auch noch geredet, gell, Daniela?
Wir haben es versucht. Also ich bin mal in Tachmakans versucht und dann ist es für sie, glaube ich, ein bisschen viel gewesen. Aber es ist noch, auf der Agenda, dass ich versuche, mit ihr auch noch zu reden.
Mhm. Aber sie hat nachher nämlich auch dann das Dokument gesehen oder die haben sie ihr können vermitteln?
Also es ist vor Einschränkung her ist das nicht möglich, dass sie versteht, was das ist. Aber man tut gleich das thematisieren oder sie ist dabei. Ja. Also jetzt generell einfach auch zu dem Thema. Ja. Aber manchmal geht es einfach dann nicht nach Tagesform.
Aber das heisst, ihr habt auf irgendeine Art und Weise mit ihrem Thema Lebensende und Sterben einmal behandelt.
Ja, sicher in den Jahren, wo sie da ist, sehr oft. Ja.
Ja. Und wie ist es nachher weitergegangen mit ihr?
Also im Moment geht es ihr sehr gut. Das Thema Sterben ist kein Thema im Moment. Aber es ist gut, dass man das gemacht hat und sich damit auseinandergesetzt hat. Einfach alle. Und uns hat es so schön gedacht, dass wir als Institution oder ich als Pflegende in dem Fall auch einbezogen wurde, wo wir ja die Leute zum Teil jahrzehntelang kennen. Und in solchen Situationen häufig überhaupt nicht zur Sprache kommen, logischerweise, rechtlich. Da sind wir eigentlich beratend oder ganz das.
Genau, aber ihr seid in dem Sinne ja gleich eine wichtige Informationsquelle.
Ja, so ist es unabhängig davon. Gut für uns. Oder? Ja. Ja, genau.
Ja. Okay, und du wünschst dir das auch für andere Bewohner?
Unbedingt, ja.
Ja. Haben wir da schon Vorstellungen?
Ja, also ich habe es den Angehörigen vorgeschlagen und vorgestellt mit Hilfe von Daniela oder von ihrer Bekannten. Gell? Und das ist auf Anklang gestossen und ich bin jetzt inzwischen wieder gefragt worden, ob man das nicht weiterverfolgen könnte. Also es ist eine Frage, die wichtig ist für die Leute.
Und du hast es jetzt mehrfach erwähnt, ihr könnt auch unabhängig von Lebensendentscheidungen die Themen immer wieder einmal bearbeiten bei euch. Auf was für eine Art und Weise macht ihr denn das?
Also eben im Sinn von Ritual, wo sich Bewohner die Möglichkeit haben, es gibt ja in der Schweiz so Trauerkaffee. Wir haben so etwas Ähnliches, wo sich Bewohner einfach die Möglichkeit geben, um darüber reden, Erinnerungen auszutauschen und symbolisch vielleicht noch ein Kerzchen anzuzünden. Das ist so ein Teil. Und ein Teil ist dann auch aktive Trauerarbeit. Wir haben doch sehr viele Bewohner, die nahe Angehörige verloren haben. Das ist dann auch ein grosses Thema. Und dann auch die Begleitung, wenn wir mit ihnen an eine Beerdigung gehen zum Beispiel und so.
Eben, wenn jemand verstirbt, wo dort gewohnt hat, nehme ich an, ist das auch eine gemeinsame Trauerfeierart.
Richtig, das ist auch wichtig, dass man natürlich weit vorher halt dort schon schaut, auf der Gemeinde, Friedhofsplatz mit dem Pfarrer Kontakt aufnimmt, dass die Rahmenbedingungen so gegeben sind für jemanden über 40 Jahre auf der Rheumatisch, dass er dann auch in diesem Dorf darf beerdigt werden. Das geht nachher weiter, wie gestaltet man die Trauer viel mit den ganzen Bewohnenden. Mhm. Aber da haben wir sehr schöne Erlebnisse gehabt, wo ich wirklich muss sagen, das ist gelungen gewesen, so. Mhm.
Schön. Und haben das aber auch schon erlebt, dass dann jemand wie grosse Schwierigkeiten gehabt hat, dann später noch im Umgang mit dieser Trauer oder mit dem Verlust innerhalb von der Institution?
Nein, also eben, es ist so individuell. Es ist häufig, bin ich durch Zufall angefragt worden, die Bewohnenden zu informieren, dass ihre Angehörigen gestorben sind. Das ist häufig von mir, wie eine, hat man mir die Rolle gegeben. Mhm. Und das hat natürlich nachher zu weiteren Gesprächen geführt, wie übermittelt man jemandem eine Todesnachricht. Und hat es teilweise so verstanden, dass das für die Angehörigen nicht möglich ist oder sehr schwierig. Und nachher ist natürlich der Prozess weitergegangen und so grundsätzlich kann ich einfach sagen, dass sie für mich wie Vorbilder sind in dem, dass ich erlebt habe, dass wenn man ihnen so eine erschütternde Nachricht mitteilt, dass sie wie ganz präsent sind, dass die Behinderung wie nicht relevant ist. Das ist sehr, gehört zu meinen eindrücklichsten Erlebnissen, muss ich sagen. Dass sie wirklich einem anschauen und komplett verstehen in dem Moment, was passiert. Und alle Zwänge und alles, was sonst rum ist, ist wie in dem Moment weggeblasen. Und da passiert auch eine unglaubliche Beziehung, ein Austausch. Und wie doch auch in dem Moment starke Trauer. Sie können rennen, sie sind aber sehr gefasst häufig und sehr in Gegenwart und können das Leben oder das Schicksal oder das, was ihnen passiert, viel mehr nehmen als mir. Es ist für sie einfach stimmiger und sie können es akzeptieren. Mhm. Und auch später habe ich häufig jetzt bei jemandem, der Vater hat verloren vor 2 Jahren, die Phase können begleiten und die Person hat dann auch bei der Psychiaterin zum Beispiel oder Sitzung oder so gesagt, das ist passiert, hat das ganz genau können erklären, aber es ist für sie jetzt so, wie es ist, gut. Sie möchte da auch nicht mehr drüber reden. Andere erinnern sich wieder nach Jahren noch oder man besucht mit ihnen das Grab oder hat eben ein Ritual oder so, aber es ist gesamthaft immer eigentlich positiv. Und sie sind auch nicht so im Schmerz verhaftet, vielleicht wie andere normale Menschen. Das habe ich weniger erlebt.
Spannend. Mich nimmt noch, es ist jetzt ein bisschen ein Sprung, aber mich nimmt noch so die pflegerische Versorgung Wunder. Eben, wir haben gesagt, bei euch können die Leute bleiben bis zuletzt, wenn es irgendwie geht. Klar, es kann immer, das ist immer so auch vorkommen, dass man gleich noch eine Intervention braucht. Aber wie könnt ihr denn das gewährleisten? Also die Palliativversorgung ist ja jetzt nicht so einfach zum Umsetzen, nehme ich an. Haben Sie speziell ausgebildetes Personal?
Es geht. So schwer, wie man meint, ist es vielleicht gar nicht. Also, als ich auf die Höchmap gekommen bin, vor 23 Jahren als Pflegefachfrau dann noch, habe ich das Gebiet ein bisschen aufgebaut und habe festgestellt, dass man mit sehr wenig Mitteln sehr viel gewährleisten kann. Und heute ist das nicht mehr so ein Thema, weil man kann viel für so ganz spezielle Therapie, da kommt nur Infusionstherapie, oder so, die kann man auch über die Spitex organisieren oder könnte, man weiß es nicht, gewährleistet ist. Und vielfach jetzt heute in der Institution ist auch eine Pflegefachfrau angedenkt oder Pflegeleute, dass immer jemand vor Ort ist, nebst Sozialpädagogen. Das schafft man nicht immer vom Fachkräftemangel, aber es wäre eigentlich so gedacht. Und viel ist in dieser Phase ja etwas anderes gefragt. Gerade wo wir im Palliativbereich sind, ist es ja nicht die Idee, dass man jetzt technische Hilfsmittel braucht, immer nur. Also es ist jedenfalls für die Situation, die wir hatten, möglich gewesen.
Okay, aber es kann ja trotzdem sein, dass ein Fall so komplex wird, dass es eben gleich relativ technische Versorgung braucht, oder? Was dann wirklich eine Spezialisierung in Palliative Care braucht. Wie geht ihr dann vor, wenn das nötig wird?
Also ich habe schon alle Szenarien, die es gegeben, probiert vorzustellen. Und wir haben also bei Infusionstherapie Zystoffix, schwerste, eigentlich fast alles schon gehabt. Das ist möglich gewesen.
Okay. Mhm. Ja.
Also was ich noch spannend gefunden habe, bei dieser Studie, die ich gemacht habe, ist eigentlich, dass bei der Mehrheit der Institutionen so die Bereitschaft, die Menschen bis zum Schluss zu begleiten, extrem hoch war und dass das Team auch sehr viel Einsatz geleistet hat, eigentlich, wo über das rausgeht, wo so im Pflichtenheft steht und dass sie gesagt haben, das haben wir aber auch so wollen und dass es wie eine Art ein Commitment war. Also dass sie auch gesagt haben, uns ist es echt so wichtig, dass die Menschen bis zum Schluss daheim können sein können und dass sind wir auch bereit, unsere Dienste so aufzuteilen, dass das geht. Und viele eben haben ja die Spitex einbezogen und das ist sicher ein wichtiger Teil. Also eben, es gibt ja die mobilen Palliativ-Care-Teams, die auch daheim vorbeikommen, die dann in die Institutionen gehen. Das ist sicher eine grosse Ressource und Spitex. Und dort habe ich es noch spannend gefunden, dass es so einzelne Institutionen hat gegeben, die sich schwer da haben, Spitex zu involvieren. Wo sie wie gefunden haben, das ist doch unser Job, für die Begleitung und Pflege zu übernehmen. Wo die sind dann tendenziell ein bisschen eher auch halt wie eine Grenze kommen mit der Betreuung. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Erkenntnis, was auch ein Video braucht, mit der Zeit zu sagen, ja, wir sind zwar Spezialisten in der Betreuung, aber wir lassen uns auch noch helfen von außen, damit dass wir nicht über Betreuung, die halt sehr lang gehen können, wenn es mehrere Monate geht, kann es für ein Team halt wirklich auch eine Belastung werden. Und das ist, glaube ich, also eine Belastung im Sinne von Professionellen. Und da ist es wichtig, dass dass die Institutionen auch bereit sind, sich Unterstützung reinzuholen von außen.
Ich denke, man unterscheidet ja auch nicht umsonst zwischen allgemeiner Palliativcare und spezialisierter Palliativcare, oder? Und gerade wenn jemand vielleicht eher noch jünger ist und ans Lebensende kommt, ist halt die Chance nicht so klein, dass es dann Spezialisierte braucht, oder? Und dass man für das vorbereitet ist und die spezialisierten Fachleute auch beizieht, denke ich, ist sicher im Sinn von allen, wenn sie vorhanden ist.
Genau, ja. Dort haben wir in der Schweiz ja auch noch ein bisschen Nachholbedarf zum Teil.
Absolut. Ich weiss nicht, hast du da irgendwie ein bisschen einen Überblick oder gibt es da dazu Daten, wie gut versorgt das Institutionen für Menschen mit Behinderungen sind im Bereich spezialisierte Palliativcare?
Also ich glaube nicht, dass es Daten gibt in der Schweiz, die das spezifisch erhoben haben. Also mir wäre es nicht bewusst. Ja, aber dann, als ich Studie gemacht habe, habe ich oder so nicht als ein Teil gefragt. Und was klar ist, dass in den letzten Jahren die Palliative-Care-Konzepte in den Institutionen natürlich sich professionalisiert haben, wie Tanja auch gesagt hat, dass es viel mehr Pflege, also es mehr eine Mischform gibt von Teams, wo Pflegende und SozialpädagogInnen zusammenarbeiten. Das ist sicher sehr ein wichtiger Schritt. Die mobilen Palliativ-Care-Teams sind natürlich auch ausgebaut worden. Und es gibt Kantone, wo eben die regelmässig auch vorbeigehen in den sozialen Institutionen. Im Kanton Watt, wo ich auch arbeite, ist das zum Beispiel so, dass das wie ein Teil vom Versorgungssystem ist. Ich weiss auch, im Kanton Bern ist es auch, gehen die mobilen Teams auch in die Institutionen, wenn es nötig ist. Also das hat sich sicher viel da. Und ich glaube, was noch komplexer ist, jetzt aus von dem, was ich weiss, ist, dass es häufig schwieriger ist, überhaupt chronische Erkrankungen oder auch lebensbedrohliche Erkrankungen zu erkennen. Also dass es dort wie noch Nachholbedarf gibt in der Palliativcare, also oder allgemein in der Erkennung von schweren Erkrankungen. Und dass tendenziell bei Menschen mit einer Beeinträchtigung Krankheiten später entdeckt werden und durch das dann auch Behandlungsmöglichkeiten schlechter sind. Und ich denke, dort sollte auch ein Teil von der Forschung oder von der Bemühung oder vom Effort wie auch hergehen, dass man wirklich den Menschen früher helfen kann.
Mhm. Was könnte das liegen, dass man das später erkennt?
Also das kann ich sehr unterstützen, das ist absolut so. Also häufig können sie die Schmerzen einfach nicht richtig lokalisieren oder sagen überhaupt oder die Zeit verzögert oder sie kommen ganz anders kommunikativ über. Das ist ein Riesenproblem. Da muss man die Mitarbeiter früh schulen, immer wieder sensibilisieren. Häufig sind es ganz kleine Sachen. Man merkt, dass jemand körperlich nicht zu Weg ist. Nicht unbedingt, wie es sich bei uns äussert. Mhm. Also es ist sehr komplex.
Hast du ein Beispiel?
Ja, ich hatte zum Beispiel einen Bewohner vor 2 Jahren. Der war sehr eingeschränkt und auch in Gehfähigkeit, aber er hat mit dem gerufen und er hat mir gesagt, er könne nicht aufstehen, er könne nicht aufs WC. Ich bin dort dann dabei gewesen bei der Mobilisation, habe das so ein bisschen beobachtet und gemerkt, das ist wahrscheinlich ein anderes Problem. Es ist einfach, um abzukürzen, nachher ist es eine Prostatitis gewesen. Also es ist häufig einfach nicht direkt ersichtlich, wo das Problem ist.
Was ist eine Entzündung dann?
Eine Entzündung von Prostata, eine akute, genau, die sehr schmerzhaft ist. Aber
und wo man drinnen muss behandeln.
Ja, es war ein Spitalitrieb. Aber es ist keine Kommunikation oder Möglichkeit um, auch zum Beispiel jemand mit einem akuten Darmverschluss, der extrem schmerzhaft ist, hat keine Schmerzen geäussert.
Wow, okay.
Ja. Also wir haben ja auch Institutionsleiterinnen ähnliche Geschichten erzählt, dass zum Beispiel jemand jetzt so ähnlich, wie es im Moment ist, draussen so vereischt, ist ein Bewohner umgekehrt und ist aber einfach weitergelaufen und hat dann irgendwie nach 2-3 Tagen hat er so gesagt, ja, er hat irgendwie so ein bisschen Probleme mit der Verdauung und ist aber wirklich mit dem gebrochenen Becken einfach tagelang rumgelaufen und dann ist es dann durch die Darmprobleme, haben sie gefunden, das ist jetzt irgendwie komisch, was ist da los? Dann haben sie es abgeklärt und gemerkt, dass er das Becken gebrochen hat und wirklich einen komplizierten Bruch. Und wir alle würden auch mit einem komplizierten Beckenbruch nicht mehr rumlaufen. Und das macht es dann so schwierig, eben das zu erkennen. Also es gibt schon eben die Bemühungen mit Schmerzkahlen, dass man halt wie halt sensibilisiert ist und früher schaut. Aber manchmal ist es wirklich sehr schwierig.
Ja. Genau, also da bräuchte es Schulung bei den Mitarbeitern und gleichzeitig stelle ich mir aber auch vor, dass das ja die Voraussetzung dann fast ist, dass man den spezifischen Mensch schon relativ gut kennt, um können allenfalls schon früher Verdacht schöpfen, oder? Weil das ist ja dann so etwas Individuelles.
Das hilft, aber es ist auch so, dass man wirklich sehr fachlich kann arbeiten kann, indem es wirklich sehr gut alles durchcheckt.
Ja.
Also schon nur vor Beobachtung, dort ist fast 90%. Mhm.
Pflegerisch jetzt.
Ja. Mhm. Einfach, ja. Also das würde ich jetzt über die Sozialpädagogen weiterziehen. Einfach die Beobachtung, die Wahrnehmung ist einfach und gleichzeitig ist es das Wichtigste.
Mhm. Mhm. Wir haben jetzt vorher auch so ein bisschen gehabt davon, von der eben spezialisierten Versorgung für Institutionen für Menschen mit Beeinträchtigung. Und trotzdem kommt es ja durchaus jemandem mal vor, dass dann jemand muss in ein Pflegeheim wechseln muss, weil es pflegerisch zu schwierig wird. Und dann sind das ja manchmal Menschen, die eigentlich gar noch nicht so das Alter haben vom Durchschnitt der Bewohnenden von dort. Wie könnte man das verhindern, dass jemand irgendwie im höheren Alter und gegen das Lebensende noch muss die Institution wechseln und dann irgendwie ein bisschen quer in der Landschaft ist?
Also es gibt ja ganz gute Konzepte von Institutionen, die zum Beispiel angefangen haben, Demenzhäuser zu bauen, auch mit Gärten, wo die Leute können, einfach was Türen offen sind, wo sie können rundherum laufen, also im Haus innen und nachher in den Garten gehen und dann im Garten ist es nochmal eine Runde, wo sie dann wieder ins Haus kommen, wo nachher den Bedürfnissen von Menschen mit demenziellen Erkrankungen sehr gerecht werden, wo aber wirklich eine Organisation für Menschen mit Beeinträchtigung ist, wo dann auch spezifisches Personal angestellt hat, wo sowohl mit demenziellen Entwicklungen viel Erfahrung hat, aber auch eine Sozialpädagogin, die eben das behindertenspezifische Wissen haben oder einfach wo halt Erfahrung haben und wissen, auf was kommt es an. Zu dem, was Tanja gesagt hat, mit der Beobachtung, mit der Wahrnehmung. Ich denke, das ist eine Variante. Dann gibt es ja auch Organisationen, die sich spezialisiert haben. Also ich weiß, im Berner Oberland gibt es eine spezialisierte Organisation, die sich eigentlich wie eine Art des Alters- und Pflegeheim für Menschen mit einer Beeinträchtigung aufgetan hat, wo wirklich spezialisierte Fachkräfte auch sind, wo dann die Leute zum Teil halt ein bisschen jünger sind im Durchschnitt, weil sie zum Teil jünger in die Phase vom höheren Alter kommen, je nach Beeinträchtigung. Also das sind so Ideen. Und gleichzeitig, denke ich, es kommt doch ein bisschen darauf an, wie man es konzeptuell will denken, aber ich finde es super, wenn man sich überlegt, was brauchen die Menschen und was ist eigentlich das Beste für ihre Lebensqualität und für dass sie sich wohlfühlen im höheren Alter oder in der letzten Lebensphase. Und mir hat dann jemand gesagt, auch während der Studie, dass es halt wie zum Normalisierungsprinzip dazugehört, dass Menschen im Alter in eine Langzeitpflegeorganisation müssen umziehen. Also so im Sinn von, wir alle, die nicht beeinträchtigt sind, müssen ja vielleicht irgendwann schon ins Alterspflegeheim. Und warum soll das bei Menschen mit einer Beeinträchtigung anders sein? Und mich hat das nicht so überzeugt, weil ich so das Gefühl hatte, Menschen mit einer Beeinträchtigung leben häufig schon in einer Institution und es wäre doch schön, wenn wir als Gemeinschaft oder als Gesellschaft wie überlegen, was brauchen sie in der letzten Lebensphase und was ist der Lebensort, wo ihrem Wohlbefinden am meisten entgegenkommt und nachher wie mehr von dem ausdenkt und nicht von den Strukturen, die wir schon haben. Das wäre eigentlich so ein bisschen mein Wunsch, oder das fände ich eigentlich das Zielführendste. Mhm. Und dort kann man ja die Menschen auch fragen, wie sie sich, also da hast du ja die Erfahrung von euch, von eurer Organisation, oder eben mit den Leuten redet, und dann könnte man ja mit ihnen schauen, wie sie sich das letzte Lebensalter vorstellen und was sie für Wünsche haben für die Zeit.
Wie siehst du das mit diesem Konzept?
Also wir haben vor 15 Jahren schon mit dem Thema Alterung in der Institution auseinandergesetzt. Wir haben Konzepte erstellt. Dort sind wir eigentlich recht gut aufgestellt, dass die Leute bei uns bleiben können. Also wir haben inzwischen auch mehrere Schwerstpflegefälle, die eigentlich wie in einem Pflegeheim sind. Genau gleich. Vom Alter. Und die sind bei uns im Esostall noch jeden Tag. Oder gehen auf Rollstuhl, Velo, sind unterwegs, sind gemischt mit Jungen in einer Gruppe, sind einfach dabei, vielleicht in einem Lernstuhl. Also wir haben dort einfach konzeptionell Sachen entwickelt, wo wir gesagt haben, wir können das mischen und mitnehmen. Und bis jetzt ist es eigentlich sehr gut gelungen. Die Leute haben natürlich wahnsinnig viel Lebensqualität durch das.
Und wenn wir jetzt so ein bisschen grösser denken von den Strukturen in der Schweiz, was wäre dort dein Wunsch?
Also in Anbetracht von der Lage oder von der demografischen Entwicklung in der Schweiz, denke ich, wäre es sicher sinnvoll, wenn die Institutionen, wo Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung haben, sich bereit erklären, sie zu behalten. Weil die Plätze in den normalen Pflegeheimen sind ja auch nicht viel frei, also da muss man ehrlich sein. Und man kann sich dort auch spezialisieren und den Leuten, glaube ich, die Möglichkeit geben, zu bleiben.
Und bräuchte es dann andere Rahmenbedingungen für euch als Institutionen, damit das wirklich möglich ist? Oder findest du eigentlich, kann man das jetzt umsetzen?
Man muss sich schon konzeptionell überlegen, wie man das machen will, was man diesen Menschen anbieten kann und dass man ihnen gerecht wird. Aber primär braucht es Bereitschaft von der Institutionsleitung und Bereitschaft von den Mitarbeitenden, das mitzutragen. Das ist das Wichtigste. Und viel, was die Menschen über 20, 30 Jahre gemacht haben, können sie ja weiterhin machen, einfach in einem anderen Rahmen.
Und wie ist denn das Thema bei den Angehörigen so ein bisschen präsent? Kommst du das ein bisschen mit über? Machen sich Mütter, Schwestern, Brüder auch Sorgen um die Zukunft?
Ja, also da erlebe ich auch sehr viel positive Rückmeldung, dass die Menschen dankbar sind, dass die ihre Angehörigen auf der Höhe mal bleiben können. Und jetzt auch schon alt geworden sind bei uns.
Ich glaube, ein Thema, das schwierig ist, ist Eltern, die Kinder mit einer Beeinträchtigung haben, dass sie sich das Leben lang verantwortlich fühlen. Und ich glaube schon so das Thema, was ist mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter, wenn ich mal nicht mehr bin. Ich glaube, das ist ein grosses Thema, das wirklich beschäftigt.
Ganz sicher.
Ja. Dann hilft es natürlich, so wie du jetzt gesagt hast, Tanja, wenn sie wissen, es ist ein Ort, wo sich die Verwandten wohlfühlen, wo sie sicher sind und wo sie wissen, wenn ich nicht mehr da bin, ja, ist ein Ort da, wo Sicherheit gibt bis zum Schluss. Ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges für Angehörige.
Ja, das stimmt.
Wenn wir jetzt doch nochmal ein bisschen aufziehen, Daniela, als Ethikerin jetzt, was wäre dein Wunsch für die Zukunft für Menschen mit einer Behinderung, die in Institutionen leben?
Das ist jetzt noch eine schwierige Frage als Ethikerin. Also so ganz grob wollte ja die Philosophie, das setzt doch die Philosophie mit der Frage nach einem guten Leben auseinander. Und ich würde mir natürlich ein möglichst gutes Leben wünschen für alle Menschen mit einer Beeinträchtigung oder Institution leben. Und das heisst natürlich auch ein möglichst friedvolles Lebensende oder Sterben, wenn es geht. Und das ist eben auch sehr individuell, was das dann bedeutet. Und von dem her ist es noch schwierig, eine allgemeine Antwort auf das zu geben. Ich kann vielleicht eine Antwort geben auf das Gesundheitssystem bezogen, wo ich dort mehr arbeite. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass eben der mutmaßliche Wille von Menschen mit einer Beeinträchtigung möglichst gut erhoben wird und dort möglichst in ihrem Sinn entschieden wird, wenn man muss entscheiden am Lebensende. Und wie du gesagt hast, ist das ja heute relativ häufig der Fall, dass wir eben viele Möglichkeiten haben und auch viel müssen entscheiden. Das wäre so das eine. Und das Zweite, was ich schon wichtig finde, über das haben wir jetzt noch gar nicht geredet, Ich würde mir wünschen, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung in Zukunft weder unter- noch überversorgt werden, medizinisch. Und ich habe das Gefühl, es besteht eine Gefahr für beides. Also es besteht eine Gefahr, dass jemand diskriminiert wird und durch das eine weniger gute Behandlung bekommt, weil er oder sie eine Beeinträchtigung hat. Und es besteht aber auch Gefahr, dass man dem entgegenwirken will, dass jemand diskriminiert werden kann und dass sie dann fast zu viele Behandlungen bekommen und dann auch unter der Behandlung länger leben und durch das leiden. Und das möchte ich irgendwie auch, würde ich mir auch wünschen, dass ihnen das nicht passiert.
Mhm. Also, dass man dort eine Art übergriffig wird. Auch mit Stellvertreterentscheidungen.
Ja, oder ich jetzt nicht unbedingt nur an die Familie denkt. Das kann sein, wenn jemand keine Angehörigen hat und einfach eine gesetzliche Vertretung hat. Und dass die gesetzlichen Vertretungen sich wie scheuchen, sich gegen eine Therapie Zieländerung auszusprechen, wo sie ja die Verantwortung auch haben für die Entscheidung, dass man da tendenziell vielleicht mehr Behandlungen macht oder längere Behandlungen und invasivere Behandlungen, als wenn jemand vielleicht eine Angehörige hat, wo sich die Frage würde stellen, ist jetzt die Person nicht im Leiden und wünschen wir uns das Lebensende für sie. Und darum habe ich das Gefühl, der besteht eine Gefahr, dass eben entweder zu viel oder zu wenig gemacht wird. Mhm. Und dort würde ich mir so eine gute ethische Entscheidungsfindung für alle Menschen wünschen, wo das Behandlungsteam vielleicht mit den Vertretern zusammensitzt und überlegt, was ist jetzt das Handeln oder die Behandlung, wo dem Menschen am besten gerecht wird.
Mhm. Und sind wir jetzt gleich noch schnell wundert, wie können wir dann damit umgehen, dass auch dann, oder auch wenn jetzt von mir aus sogar ein Ethikkomitee zusammenkommt, dass dort auch Entscheidungen gefällt werden unter dem Einfluss von halt Rahmenbedingungen wie der Institution, vielleicht noch irgendwie der Fachgesellschaften, einem Berufsethos, wo vielleicht dem PatientInnen willen gar nicht unbedingt kompatibel ist. Also wie kann man denn das überhaupt gewährleisten?
Also bei ethischen Entscheidungsfindungen versuchen wir ja als klinische EthikerInnen immer die verschiedenen Aspekte von einer Entscheidung anzuschauen. Also man macht immer relativ eine detaillierte Situationsbeschreibung. Man schaut, welche Handlungsoptionen sind möglich und tut dann die Handlungsoptionen wie mit zum Beispiel mit den medizinethischen Prinzipien gewichten. Und da geht es immer darum, was tun wir dem Patienten gut oder der Patientin, wo gibt es ein Schadenspotenzial mit der Behandlung und wägt zuerst das ab. Also was bedeutet die Behandlung in dieser Balance zwischen gut zu tun und nicht schaden mit den Nebenwirkungen. Und dann in einem zweiten Schritt kommt eigentlich immer die Frage, und was wäre jetzt im Sinn von diesem Menschen? Also was ist eigentlich seine Autonomie? Was würde Autonomie dazu sagen? Oder was würde die Person sagen, Entschuldigung, wenn sie etwas sagen kann? Also was ist in ihrem Respekt von der Patientenautonomie die beste Handlung? Und nachher am Schluss überlegen wir noch, gibt es irgendwelche Gerechtigkeitsaspekte? Also gibt es andere Personen, die legitime Interessen haben, die man müsste bedenken? Gibt es eben auch eine Gefahr, dass jemand jetzt mit einer Behinderung vielleicht anders oder weniger gut behandelt wird? Und dann am Schluss gibt es wie ein Abwägen von den Möglichkeiten, die man hat, zu handeln mit diesen verschiedenen Prinzipien. Und so sollte eigentlich die Autonomie oder der mutmaßliche Höhe nicht vergessen gehen. Und es sollte aber eben auch die ganze Frage nach dem Guten tun, nicht schaden, nicht vergessen gehen. Und eben die Beeinträchtigung, was das könnte für einen Einfluss haben, sollte auch nicht vergessen gehen. Aber das ist natürlich ein relativ komplizierter Prozess, der ein bisschen Zeit braucht und wo sich alle, die beteiligt sind, eine Entscheidung müssen, darauf einlassen müssen.
Mhm. Mhm.
Genau, aber das wäre so mein Wunsch für komplexe Situationen.
Ja, ja. Und was wäre dein Wunsch, Tanja, für Menschen mit einer Behinderung?
Also wenn ich Daniela zulasse, kann ich das nur bestätigen. Ich erinnere mich aber an ganz viele Situationen, wo genau das nicht hätte können stattfinden. Und, aber es ist wirklich so, also wenn ich ein Beispiel aus dem Alltag nehme von einem Bewohner, der eine schwerste Herzkrankheit hatte, plötzlich. Und dann, ist es wirklich darum gegangen, nach der Abklärung operieren oder sterben. Und der Arzt, mir hat angerufen und gesagt, aber das machen wir ja jetzt nicht mehr, weil der Mensch behindert ist.
Es, also in diesen Worten? Ja.
Und dann bin ich halt mal alleine gewesen, oder, an diesem Telefon. Mir hat eben genau das ethische Komitee gefällt. Und ich habe ihn nachher einfach spontan gefragt, ob er für sich würde operieren, wenn er die Diagnose hat. Und dann hat er gesagt, ja, das würde er machen. Und dann hat er gesagt, dann sehe ich kein Hindernis, warum nicht bei diesem Bewohner. Und dann habe ich mit diesem Bewohner geredet und er hat mir ganz klar gesagt, ich möchte leben. Und ich möchte, dass du schaust, dass das funktioniert mit dem Operieren und allem. Und mit den Angehörigen habe ich dann noch gute Gespräche gehabt. Das ist dann gemacht worden und es ist jetzt schon ein paar Jahre her und erlebt. Es geht ihm gut. Aber genau die Problematik, dass man manchmal zu viel, manchmal zu wenig macht, die besteht in diesem Bereich. Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, ja. Kann ich bestätigen.
Dass man das Bewusstsein für das schärft, ja. Dass man lernt, besser umzugehen damit, verantwortungsvoll auch. Weil grundsätzlich ist es ja eh eigentlich nicht best case, dass überhaupt jemand anders für einen anderen Mensch muss entscheiden muss. Und dass, wenn man das schon so, wenn es schon quasi einfach nicht anders geht, dass man das mit der größtmöglichen Gewissenhaftigkeit auch macht. Danke vielmals fürs Gespräch, danke für euer Engagement und weiterhin alles Gute und hoffentlich können wir da noch ein Stückchen für sich in diesen Themen.
Danke.
Ja, merci dir.
Eben ja, wir müssen reden. Mehr und wieder, immer wieder. Besonderen Nachholbedarf haben wir eben bei Themen, die Menschen mit Behinderung betreffen. Darum geht es auch in den nächsten Podcast-Folgen nochmal um das. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Beat Glocker erzählt in der nächsten Folge von seinem Sohn mit Behinderung, der im letzten Sommer mit 29 ganz plötzlich gestorben ist. Auch der Beat hat viel Wichtiges zu sagen. Hört doch dann rein. Danke dir fürs Einladen auf das Thema. Danke fürs Zuhören und Mitdenken. Und wenn du diesen Podcast magst unterstützen, dann abonniere ihn doch in deiner App, empfehle ihn weiter in deinem Umfeld und gib vielleicht eine Bewertung oder einfach ein paar Sternchen. Weitere Möglichkeiten zur Unterstützung siehst du auf onda-productions.ch. Dankeschön. Für diese Folge hatte ich Unterstützung im Schnitt und in der Redaktion von Claudia Moser. Danke, Claudia. Das ist ein Podcast von Onda Productions, ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offener reden können über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.